Wir sind durch mit dem zweiten Buch Mose. Jetzt wäre das dritte Buch Mose dran. Und wir haben uns Gedanken gemacht, ist es zielführend, jetzt das dritte Buch Mose auch so durchzugehen, so wie wir das jetzt vor allem mit dem ersten Buch gemacht haben, aber auch mit dem zweiten Buch. Ist das zielführend? Wir haben gedacht, nee, das macht jetzt nicht Sinn, das so detailliert, das so durchzugehen, sondern wir haben beschlossen, dass wir eine Predigt einfach darüber machen, über das dritte Buch, wo wir einfach so eine über allgemeine Dinge darüber sprechen. Und ja, diese Predigt werde ich heute halten. Ich werde also über das dritte Buch Mose predigen und werde das aber nicht, wie gesagt, nicht so tun, dass wir da so irgendwie detailliert durchgehen durch die Kapitel, sondern ich werde mehr allgemeine Themen ansprechen, die damit zusammenhängen, wo wir dann vielleicht auch in gewissen Punkten ein besseres Verständnis hoffentlich für gewisse Dinge bekommen. Und auch hier, natürlich ist es nicht möglich, dass ich jetzt, es gäbe vielleicht noch viel mehr zu sagen, ne? Also ich werde heute jetzt nicht alles sagen, was es zu sagen gibt dazu, ne? Ich hoffe, das ist dann ist trotzdem in Ordnung, dass einfach das, was ich euch mitgeben möchte anhand des dritten Buches Mose, dass es einfach hilfreich ist. Und ja, wir haben ja dieses dritte Buch Mose, wenn ihr so daran denkt, dieses Buch, das ist ja wirklich so ein Buch, das sehr stiefmütterlich behandelt wird. Es ist sehr, darüber wird nicht oft gepredigt und es ist so ein bisschen so, ich sag mal, vernachlässigt vielleicht, weil, und also ich verstehe das auch. Ich verstehe das auch, dass man so vielleicht irgendwie Probleme damit hat. Ja, was, weil man fragt sich, was hat mir das zu sagen? Was hat das mit mir zu tun? Das ist viel, es geht ja um das Gesetz. Es geht viel um viele Anordnungen, detaillierte Gebote, Anordnungen für das Volk Israel, wie sie sich da und da zu verhalten haben. Die Opfer sind sehr detailliert beschrieben. Wie, wann, wo, was genau. Und so möchte ich über diese Themen einfach sprechen. Was hat das auch mit uns noch zu tun, wenn es so um das Gesetz da geht? Was hat das mit uns zu tun? Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Fortsetzung von der Bibelstunde, wo wir jetzt über den Glauben gesprochen haben, wo ich ja auch über diesen Punkt gesprochen habe, dass Paulus den Glauben an Jesus Christus entgegenstellt dem Einhalten des Gesetzes, also des gegen die Gesetzeswerke stellt. So in Römer und in Galater und so weiter. Da hatten wir das angesprochen, auch schon einiges erklärt. Und das ist vielleicht jetzt auch so eine gewisse Fortsetzung hier, wenn ich darüber jetzt spreche. Wir haben also Anordnung, Gebote, wir haben Opfer, es geht viel um Heiligkeit. Und da ist einfach, was hat das uns zu sagen? Für mich war immer die Frage, was gilt eigentlich noch da für uns? Von diesen ganzen Anordnungen und Geboten, was gilt da denn für uns? Denn einerseits haben wir so etwas wie 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Ganz bekannter Vers. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das steht hier im 3. Buch Mose. Dieser Vers, den haben wir einerseits. Und wir wissen, natürlich, das gilt für uns. Also wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Absolut, auf jeden Fall. Und dann lesen wir einfach nur mal einen Vers weiter. Den nächsten Vers jetzt. Meine Satzungen sollt ihr halten. Bei deinem Vieh sollst du nicht zweierlei Arten sich paaren lassen und dein Feld nicht mit zweierlei Samen besäen und es soll kein Gewand auf deinen Leib kommen, das aus zweierlei Garn gewoben ist. Irgendwie komisch. Ich meine, ich glaube, wenn das jetzt hier für uns gelten würde, oder die Frage ist, gilt das auch für uns? Die Sache ist, wenn es für uns gelten würde, dann haben wir, glaube ich, ein Problem, oder? Weil ich meine, wenn wir schon allein dieses Hochbeet hier, was wir hier an der Seite haben, da sind Tomaten und Salat gepflanzt. Zweierlei Samen besät. Wir haben Kleidung an, die aus einer Mischung aus Baumwolle und Polyester besteht. da haben wir ein Problem. Ich meine, wenn wir das auch halten müssen, okay, dann ist das so. Nur dann müssen wir irgendwie bei uns vielleicht auch mal was ändern. Ne? Aber ihr versteht so, ein Vers so, da auf jeden Fall für uns. Der nächste Vers, ja, irgendwie, also es scheint eigentlich so, dass es nicht für uns gilt. Also dass es jetzt nicht so ist, dass wir keinen gemischten Stoff tragen dürfen. So, ne? Deswegen ist das, für mich war das immer so die Frage, wie bringe ich das zusammen? Ne? Und dann gibt es ja auch noch diese ganzen Opferbestimmungen. Und ich denke, da ist uns auch klar, dass wir die nicht mehr halten müssen, dass wir keine Opfer mehr bringen müssen. Das ist für uns klar. Aber warum? Warum andere Dinge schon, aber jetzt die Opfer nicht? Was für uns irgendwie klar ist. Und es gibt die Erklärung, dass man unterscheidet zwischen moralischem, zivilem und religiösem Gesetz. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Erklärung? Da, also das religiöse Gesetz, also die Anordnungen, die dazu gehören, das sind so die Opfer zum Beispiel, ne, so diese ganzen Sachen. Dann das zivile Gesetz ist zum Beispiel diese Anordnung wie, wenn jetzt dein Rind jemand anderen verletzt oder tötet, dann musst du ihm eine gewisse Entschädigung zahlen. Das wird da alles so geregelt. Damit du so, wenn du Probleme mit deinem Nachbarn hast, wenn da so Streitigkeiten sind, die werden damit geregelt. Das ist so dieses zivile Gesetz. Und dann gibt es das moralische Gesetz. Dazu gehört zum Beispiel eben dieses, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und das wird so aufgeteilt in diese drei Kategorien. Und dann wird gesagt, das moralische Gesetz, das gilt noch für uns. Die anderen beiden nicht unbedingt. Aber auch da irgendwie ist das nicht so ganz, da habe ich mich auch immer gefragt, aber diese Unterscheidung, die wird doch gar nicht gemacht hier im Gesetz. Die wird ja nicht gemacht, da wird einfach alles gleich behandelt eigentlich. Wir haben ja gesehen, ein Vers so, Nächstenlieben, das ist ja mehr so das so moralisches Gesetz und direkt den Vers danach mit du sollst hier nicht mit zweierlei Samen besehen, du sollst nicht ein Gewand aus zwei Stoffen und so. Ja, was ist das jetzt? Ist das, da ist so, sogar schon die Frage, was ist das? Ist das jetzt religiös? Oder, weil moralisch ist es ja nicht wirklich. Also, und da ist so diese Frage, das steht direkt hintereinander, dann ist die Frage, was gehört wozu? Und eben, wo steht denn, dass die einen jetzt noch gelten und die anderen nicht? So, das sind so diese Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, aber ich denke, ich kann mir vorstellen, dass viele von euch auch sich diese Fragen gestellt haben oder stellen. Und so ist einfach jetzt diese Frage, auf die ich eingehen will, ist gilt das Gesetz noch für uns? Und als allererstes möchte ich betonen, dass Gottes Gesetz, Gottes Gebote nach Römer 7 heilig, gerecht und gut sind. Es ist nicht so, dass Gottes Gebote schlecht sind. Nicht ein einziges Gebot, was Gott gegeben hat, ist irgendwie so schlecht, auch nicht im Nachhinein. Also so, dass man sagt, ja, das war früher da, und jetzt ist irgendwie nachgebessert worden oder so, weil das eigentlich schlecht war. Nein, nicht ein Gebot von Gott ist schlecht. Gottes Gebote sind gut, sie sind gerecht, sie sind heilig. Und Gottes Gebote, selbst diese hier, also diese Gebote, die wir hier haben in der Tora, in den fünf Büchern Mose, selbst diese Gebote hatten so eine Herrlichkeit, dass Moses Angesicht leuchtete, nachdem er diese Gebote empfangen hat von Gott. Moses Gesicht leuchtete. Und das möchte ich einmal mit euch lesen. Das steht jetzt in 2. Mose, Kapitel 34. Ich möchte das einfach einmal nochmal mit uns anschauen. Da heißt es in 2. Mose 34, ich lese ab Vers 29, als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm, mit Gott, geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose, und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte, da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, Da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm, und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer wenn Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Also mit Gott zu reden. Also wir sehen, Moses Angesicht strahlte. Warum leuchtete Moses Angesicht? Gott hat mit ihm geredet und ihm diese Bundestafeln gegeben, wo diese Anordnung, die Gesetze draufstehen. Und die Leute verstanden das, die verstanden diese gewichtige Herrlichkeit, dass das zusammenhängt. Dass Gott hat zu Mose geredet, er hat ihnen die Anordnungen des Bundes gegeben, was die Israeliten zu halten hatten. Und dadurch, dass Moses Angesicht strahlte, wussten die Israeliten, dass das zusammenhängt, dass diese Gebote, die Gott gibt, herrlich sind, gut sind und dass sie darauf achten sollten. Deswegen hat Gott das auch so gemacht, dass Moses Angesicht strahlte, damit die Leute das sahen und verstanden, wie wichtig das ist, wie herrlich. Und sie fürchteten sich, hieß es ja auch. Sie fürchteten sich. Und Mose stand jetzt dort und während sein Gesicht strahlte, gab er ihnen die Gebote Gottes weiter, das, was Gott zu ihm gesagt hatte. Und jetzt ist aber die Frage, warum bedeckt Mose dann sein Angesicht? Eine häufige Erklärung ist, dass die Israeliten dieses strahlende Angesicht nicht sehen konnten. Sie haben es nicht ertragen oder was, oder sie sollten es auch nicht sehen. Das wird häufig so erklärt. Und dass Mose deswegen das da drauf getan hat. Aber das stimmt nicht. Das stimmt gar nicht. Denn es heißt ja, nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, bedeckte er sein Angesicht. Also während er mit ihnen redet, hat er es sogar extra nicht bedeckt, damit sie es ja eben sehen, dieses Strahlen. Und er nahm es erst dann wieder ab, wenn er eben ins Heiligtum ging. Und danach redete er wieder mit den Israeliten und sie sahen wieder das strahlende Angesicht. Und danach bedeckte er wieder sein Angesicht, nachdem er mit ihnen geredet hatte. Also die Israeliten sollten gerade diese Verbindung zwischen dem Strahlen und dem, dass Gott zu Mose redet und ihm die Gebote gibt, sehen. Sie sollten ja gerade diese Verbindung sehen. Die Frage ist aber immer noch, warum bedeckt er dann sein Angesicht? Und die Antwort ist, sein Gesicht hörte auf zu leuchten, nach und nach. Das ist so, wie, in der Stiftshütte hat er dann ja wieder, er hat ja bevor er in die Stiftshütte ging, um mit Gott wieder zu reden, hat er es wieder abgemacht. Und dann wurde er sozusagen, wo er mit Gott geredet hatte, wurde sein Gesicht, ich sag das jetzt mal ganz plump, wieder aufgeladen, sozusagen. Das ist so wie so ein, kennt ihr diese Steine, diese fluoreszierenden Steine, die man so über Tag ins Licht legt und wenn es dann dunkel ist, dann leuchten sie. Eine gewisse Zeit. Wir haben sich so aufgeladen und dann leuchten und werden dann natürlich langsam dunkler. So in der Art, das ist natürlich ganz plump jetzt ausgedrückt für so eine Sache hier, aber so in der Art, dass Moses Gesicht aufhörte zu leuchten und wenn er dann wieder ins Heiligtum ging und wieder mit Gott redete, wurde es wieder aufgeladen sozusagen. Und dann ging er wieder raus, redete mit denen, es strahlte wieder und dann hat er wieder sein Angesicht bedeckt, damit die Israeliten nicht sehen, dass diese Herrlichkeit nachlässt und verschwindet. Sie sollten das nicht sehen, weil vielleicht hätten sie sich ja sonst Gedanken gemacht, ne? Weil es sollte ja gerade dieses Strahlen sollte ja gerade ausdrücken, wie herrlich und gewichtig diese Gebote sind. Und wenn sie jetzt sehen, dass dieses Strahlen nachlässt, hätten sie vielleicht Gedanken gemacht, oh, okay, vielleicht ist es ja doch nicht so, ne? Nein, aber Gott wollte ja, dass sie diese Gebote ernst nehmen und halten. Und deswegen hat Mose sein Angesicht bedeckt. Unter der Decke konnte das Strahlen aufhören oder hat das Strahlen auch aufgehört. Und die Israeliten haben es dann halt nicht gesehen. Darum ging es, dass sie das nicht sehen. Und wenn er wieder reinging in die Stiftshütte, wurde es wieder aufgeladen und die Israeliten haben nur gesehen, er kam wieder raus, es strahlt halt immer noch. Aber eben, dass dieses Strahlen nachlässt, das deutet an, das zeigt an, dass das Gesetz und die Gebote vom Sinai nicht für die Ewigkeit gedacht waren, sondern ein Ende finden und vergehen sollten. Ja, sie waren herrlich, aber sie sollten eben ein Ende finden und vergehen. Das war von Anfang an von Gott beschlossen. Das sollten die Israeliten damals nicht sehen, aber wir dürfen es jetzt wissen. Und diese Erklärung, die ist nicht aus der Luft gegriffen von mir. Also, wir sehen das in diesem Text nicht so deutlich, wie ich es jetzt erklärt habe. Was wir aber auf jeden Fall in diesem Text sehen, ist, dass Mose das nicht bedeckt hat, damit die Israeliten ja bloß nicht sozusagen, weil sie es nicht ertragen konnten, und Mose, okay, dann mache ich das eben drauf, weil ihr es nicht ertragen könnt. Das sehen wir auf jeden Fall in diesem Text, weil er sagt, nachdem er geredet hat, macht er es drauf. Aber wir sehen nicht so ganz deutlich die Erklärung, die ich eben gemacht habe, aber sie ist nicht aus der Luft gegriffen. Wir lesen davon in 2. Korinther Kapitel 3. Paulus erklärt das so. Ich habe mir das nicht selbst ausgedacht. Und das möchte ich jetzt einmal nochmal mit euch lesen, damit ihr das seht. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dieses Nachlassen des Strahlens, was eben andeutet, dass die Gebote nicht für die Ewigkeit gedacht waren und vergehen sollten. 2. Korinther Kapitel 3. Ich lese mal ab Vers 3. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Also hier schon der Bezug, steinerne Tafeln, dieses Gesetz vom Sinai, auf steinerne Tafeln geschrieben. Jetzt aber auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und es wird jetzt deutlich in den nächsten Versen, dass er mit dem Buchstaben das Gesetz vom Sinai meint. Ja, und wir sind nicht Diener dieses Buchstabens, sondern des Geistes, des neuen Bundes. Es heißt dann nämlich weiter, wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Also er nimmt jetzt Bezug auf diese Geschichte und sagt, die Israeliten konnten nicht da reinschauen in sein Angesicht, weil es so herrlich war. Das war so eine Herrlichkeit. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, also damals, das Gesetz vom Sinai, Moses Angesicht, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, was wir jetzt haben, diesem, das eine so überschwingliche Herrlichkeit hat. Und jetzt, denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte. Warum? Damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Also jetzt zum Schluss nochmal sagt er, bei den Juden, für die Juden liegt eigentlich diese Decke immer noch da. Das heißt, die Juden haben noch nicht erkannt, dass diese Herrlichkeit eigentlich schon verschwunden ist. Weil die Juden ja immer noch dachten, dieser alte Bund, der gilt immer noch. Also sie haben nicht gesehen unter der Decke, dass die Herrlichkeit eigentlich schon weg ist. Sondern diese Decke wird weggetan und dann sehen sie, oh, das strahlt ja gar nicht mehr. Die wird weggetan, wenn sie sich zu Christus bekehren. Weil sie dann nämlich erkennen, dass der alte Bund weggetan ist. Und jetzt wir in einem neuen Bund leben. Wir halten fest, Gottes Gebote, sein Gesetz sind heilig, gerecht und gut. Selbst die des alten Bundes, die dazu bestimmt waren zu vergehen, selbst die sind gerecht, heilig und gut. Absolut. Und jetzt kommt es. Wie viel mehr denn die, die uns im neuen Bund gegeben sind, der ewig ist und kein Ende hat? Der neue Bund. Der ist nicht dazu bestimmt zu vergehen. Also gilt dieses Gesetz in der Form eigentlich noch für uns? Meine Antwort ist nein. Denn wir haben schon gesehen, dass es dazu bestimmt war, weggetan zu werden. Das hatte seine Berechtigung, aber es war von Anfang an geplant von Gott, dass es weggetan werden sollte. Es hatte seinen Zweck, aber der Zweck ist erfüllt. Und im Hebräerbrief macht Paulus nämlich deutlich, dass wir in einem neuen Bund leben, der den alten Bund abgelöst hat. Das möchte ich auch mit euch anschauen. Hebräer, Kapitel 7. Dort spricht Paulus erstmal davon, dass das Priestertum sich geändert hat. Also es gibt ja dieses Priestertum, auch vom Gesetz vom Sinai, wo sozusagen nur Leviten und insbesondere nur Leute aus der Nachkommenschaft von Aaron Priester sein durften. Also hier wirklich nur Leute, die da die Nachkommen sind, durften Priester sein. Und er sagt, dieses Priestertum hat sich geändert. Er sagt, weil Christus ist der wahre, der neue hohe Priester und der ist ja noch nicht mal aus dem Stamm Levi. Der könnte ja gar nicht Priester sein, wenn es danach geht. Wenn wir uns nach dem alten Gesetz richten, dann könnte er nicht mal Priester sein. Aber er ist Priester nach einer anderen Art und Weise. Er ist nicht Priester nach der Art und Weise von Aaron, sondern nach einer neuen Art und Weise, Melchisedeks Art und Weise. Aber das wäre jetzt ein anderes, ich sag mal, ein ausführlicheres Thema. Aber festzuhalten ist, Christus ist Hohepriester nach einer anderen Art und Weise, nicht nach der Art und Weise von Aaron. Und dann in dem Zuge sagt er nämlich, Kapitel 7, Hebräer Kapitel 7, Abvers 12, denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Und dann sagt er noch ein paar Sachen weiter. Lest euch das gerne mal durch. Ich will jetzt nur auf bestimmte Punkte eingehen, deswegen werde ich nicht jeden Vers lesen. Dann sagt er weiter in Vers 18, damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebotes wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit, denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht. Zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Und insofern dies nicht ohne Eidschwur geschah, jetzt Vers 22, also insofern dies nicht ohne Eidschwur geschah, insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Also versteht das nicht falsch, Paulus sagt hier nicht, dass das Gesetz schlecht war. Aber er sagt, es war kraftlos und nutzlos. Es hat nichts zur Vollkommenheit gebracht. Aber dazu war das eben ja auch gar nicht bestimmt. Deswegen, es ist nicht schlecht. Gott hat es gegeben. Aber es war nicht das, Gott hatte von Anfang an schon gar nicht beabsichtigt, dass das eben das Eigentliche ist. Sondern es hatte seinen Zweck, aber das Eigentliche ist ja gekommen mit Christus. Die Erfüllung. Und das Gesetz sollte darauf hindeuten. Es sollte aber nie etwas zur Vollkommenheit bringen, zum Ende bringen. Deswegen drückt Paulus das hier so aus, kraftlos und nutzlos. Aber er will das damit gar nicht schlecht reden, in dem Sinne. Und Jesus ist Bürger eines besseren Bundes geworden. Und so heißt es dann auch in Kapitel 8, Abvers 6. Nun aber hat er, Christus, einen umso erhabeneren Dienst erlangt. Einen erhabeneren Dienst als die hohen Priester jetzt vom alten Bund. Christus ist der hohe Priester des neuen Bundes und er hat einen erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, also Gott tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie an der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben. Und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Und so weiter. Und dann sagt er in Vers 13, indem er sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Also, wir verstehen, der alte Bund, der ist abgelöst worden durch den neuen Bund. Und ihr Lieben, wir leben im neuen Bund. Wir leben nicht im alten Bund. Und deswegen gilt das Gesetz vom Sinai in der Form nicht mehr für uns. Und deswegen kann man mit einem Gebot oder Verbot vom sinaitischen Gesetz nicht eine Sache begründen, die man vielleicht gerne biblisch begründet hätte. Also wenn jemand jetzt nur einen Vers, ein Gebot vom sinaitischen Gesetz bringen kann, um einen Sachverhalt zu belegen, da wäre ich vorsichtig. Es geht nicht darum, dass dann dieser Vers weniger Bedeutung hat oder so, ne? Dass wir den irgendwie unterordnen, sondern wir müssen eben verstehen, dass dieses Gesetz einfach nicht mehr für uns gilt. Natürlich ist es trotzdem Gottes Wort, aber dieses Gesetz an sich gilt nicht mehr für uns. Und wenn jemand jetzt nur einen Vers eben aus dem Gesetz vom Sinai bringen kann, um eine Sache zu belegen, die er gern belegt haben würde, dann wäre ich eben vorsichtig. Und einfach nur mal als Beispiel, und das ist, ich sag mal so, ich muss vielleicht vorsichtig sein, aber ich möchte einfach ein Beispiel bringen, das Beispiel Tattoos. Und versteht mich nicht falsch, ich persönlich halte auch absolut nichts von Tattoos. Ja? Aber die Frage ist, wenn man jetzt sagt, ja nee, Tattoos, das darf man nicht haben als Christ, einfach so wirklich so, Gott verbietet das. Dann ist die Frage, wo nimmst du das her? Und dann muss man sehen, ja irgendwie, also ich sehe hier nichts. Ich finde hier nichts, was das verbietet im Neuen Testament. Ja, jetzt gibt es einen Vers, dritte Buch Mose, Kapitel 19. Kurz nach, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein paar Verse weiter, in Vers 28, da heißt es, ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leib machen für eine abgeschiedene Seele und ihr sollt euch keine Zeichen einätzen. Ich bin der Herr. Und da steht sogar als Fußnote für einätzen, steht sogar tätowieren. Das heißt tätowieren. Da haben wir doch. Man darf sich nicht tätowieren. Ist einfach absolut verboten. So. Ja, Das steht hier jetzt so. Gehen wir mal ein paar Verse vorher. Warum trägst du denn Kleidung aus Baumwolle und Polyester? Ne? Versteht ihr? So, ich kann nur diesen Vers bringen gegen Tattoos, sage ich mal. Ja, dann muss ich aber auch bitte alles nehmen, was hier genau ein paar Verse vorher steht. Dann darf ich eben nur noch Kleidung aus einer Wolle nehmen. Also nochmal, versteht mich nicht falsch. Ich bin kein Freund von Tattoos. Die Sache ist nur, ich kann es nicht damit begründen, so. Ich würde eher mit der Weisheit argumentieren. Überleg dir mal, was du da machst. Erstens ist es ungesund für deinen Körper. Ist erwiesenermaßen sehr ungesund. Zweitens, woher willst du wissen, ob dir das in noch ein paar Jahren gefällt? Und dann hast du es und kriegst es nicht mehr weg. Und auch das, was du dir da drauf machst. Ich sag mal, es gibt dann ja auch so christliche Botschaften, das ist doch voll toll, dann kann ich die hier präsentieren und so. Was ist, wenn das, was du dir da drauf schreiben lässt, wenn du in ein paar Jahren die Erkenntnis hast, dass dieser Spruch oder so eigentlich gar nicht richtig ist, was du da sagst, was du dir drauf schreiben lässt. Und jetzt hast du den. Du bist aber gar nicht mehr überzeugt davon. Ne? Also, versteht ihr? Ich halte auch überhaupt nichts davon. Ich würde aber eher mit der Weisheit argumentieren, weil ich kann, ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich kann nicht damit argumentieren. Denn wenn ich das mache mit dem Vers aus 3. Mose, dann muss ich auch konsequent sein. Und viele andere Sachen, da muss ich Quasten tragen, da muss ich, ich könnte jetzt viele Sachen aufzählen. Ne? Also, wir müssen das Gesetz vom Sinai nicht mehr halten. Die Frage ist jetzt, sind wir deswegen gesetzlos? Nein, absolut nicht. Wir haben nämlich ein neues Gesetz bekommen. Wir haben ein neues Gesetz bekommen. Da möchte ich einmal lesen aus 1. Korinther, Kapitel 9. Da schreibt Paulus, der ein Jude war. Wissen wir, Paulus war ein Jude. Und er schreibt, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Da ist schon mal die Frage, warum musste Paulus wie ein Jude werden? Er war doch ein Jude. Naja, weil er verstanden hat, ich lebe in einem neuen Bund, ich muss nicht mehr jüdisch leben. Deswegen, Paulus war zwar von der Abstammung her Jude, aber er hat gar nicht mehr so gelebt, bin ich überzeugt von, hat gar nicht mehr so gelebt. Deswegen musste er den Juden wie ein Jude werden. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Er ist nicht mehr unter dem Gesetz, sagt er. Aber er, eben der Punkt ist, weil er hat jetzt nicht mehr so gelebt. Ich sag mal, jetzt als Beispiel, so ganz prägnantes Beispiel, er hat wahrscheinlich Schweinefleisch auch gegessen. Aber wenn er dann mit Juden zusammen war, dann ist er den Juden eben wie ein Jude geworden und denen unter Gesetz wie unter Gesetz. Er hat dann einfach, dann hat er auch kein Schweinefleisch gegessen, obwohl er eigentlich nicht mehr unter diesem Gesetz ist. Aber er hat es getan, denen zuliebe, um sie zu gewinnen. Und dann heißt es, die andere Gruppe, denen, die ohne Gesetz sind, also die Nicht-Juden, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Also er sagt auch da wieder, als wäre ich ohne Gesetz. Er ist aber nicht ohne Gesetz, sondern er hat trotzdem, ist er einem Gesetz unterworfen, nämlich dem Gesetz Christi. Deswegen, wenn wir jetzt sagen, wenn ich jetzt hier sage, das Gesetz vom Sinai gilt nicht mehr für uns, heißt das nicht, dass wir gesetzlos sind, sondern wir haben ein Gesetz. Wir haben Christus, auf den wir schauen, und wir wollen uns an die Gebote Jesu halten. Und diese Gebote Jesu, ich sag mal so, sie gründen ja auf dem Gesetz vom Sinai. Sie gründen darauf, erweitern es, vertiefen es, aber eben schaffen auch manches ab. Zum Beispiel, ich sag mal jetzt, die Opfer. Das ist abgeschafft. Quasten tragen, wir müssen nicht mehr Quasten tragen. Beschneiden, wir müssen nicht mehr beschneiden. Also es ist an sich gilt es nicht für uns, aber Christus bringt uns ja auch Gebote, neue Gebote, die ja aber auch nicht außer, ich sag mal, ganz neu sind, sondern vieles gründet auf dem Alten Testament. Vieles gründet auf diesem Gesetz, greift es auf, vertieft es, erweitert es. Ne? Zum Beispiel eben den Nächsten zu lieben. Wir tun es nicht, weil es in 3. Mose steht, sondern weil Christus das auch befiehlt. Und Christus, die Gebote, die er gibt, die gehen ja eben, wie gesagt, noch viel tiefer. Ne, wir erinnern uns an die Bergpredigt, wo er ja vieles sagt. Ihr habt gehört, so und so, ich aber sage euch. Er greift da gewisse Dinge auf. Ich sage mal, du sollst nicht Ehe brechen. Könnte man jetzt sagen, ja gut, ich habe noch nie mit einer anderen Frau geschlafen, dann habe ich das ja erfüllt. Ja, aber Christus sagt, es geht noch viel tiefer. Was ich von euch verlange, ist, dass ihr noch nicht mal im Herzen das tut. Dass ihr noch nicht mal irgendwelche Gedanken habt, auch wenn ihr die Tat nicht vollzieht. Also es ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern Christus nimmt das und erweitert es. Aber wir schauen eben auf das, was uns im neuen Bund geboten ist. Und daran wollen wir uns halten, an die Gebote Jesu. Wir sind nicht gesetzlos und Gottes Gebote sind gut, heilig und gerecht. Es waren die ersten aus dem alten Bund, waren es. Wie viel mehr die, die wir haben. Und wir haben welche. Das ist ja auch so ein Irrtum, der oft gebracht wird, dass wir heutzutage gar keine Gebote mehr haben. Doch, wir haben Gebote. Und daran sollen wir uns auch halten. Und die Gebote Gottes sind gut. Sind gut. Das war so dieser eine große Punkt, den ich gerne besprechen wollte anhand des dritten Buches Mose, weil, wie gesagt, mich hat das immer beschäftigt und ich kann mir einfach vorstellen, dass das viele andere auch beschäftigt hat. So, was, wie ist das jetzt? Wenn ich das jetzt lese, warum muss ich das halten und das nicht? Ne? Ich möchte als nächstes auf die Opfer eingehen, denn das ist ja auch ein großer Teil des dritten Buches Mose. Das nimmt schon allein die ersten 7, 8, 9 Kapitel ein. Das ist mindestens ein Viertel des Buches, das die Opfer einnimmt, wo sehr detailliert beschrieben ist, wie man die Opfer bringen muss, was man bringen muss, wann man es bringen muss. Und da hast du die Frage auch da, wie ist das mit den Opfern? Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, konnten die Opfer eigentlich wirklich Sünden wegnehmen? Weil ich meine, wir lesen einfach mal, ich lese mal aus 3. Mose, Kapitel 4, dann geht es um das Sündopfer, ab Vers 27. Da heißt es, wenn aber jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er etwas tut, von dem der Herr geboten hat, dass man es nicht tun darf, und Schuld auf sich bringt, und seine Sünde wird ihm bewusst, die er begangen hat, so soll er eine makellose Ziege, ein weibliches Tier, zum Opfer bringen für seine Sünden, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers stützen und das Sündopfer schächten an der Stätte des Brandopfers. Der Priester aber soll mit einem Finger von seinem Blut nehmen und es auf die Hörner des Brandopferaltars tun und alles übrige Blut an den Fuß des Brandopferaltars gießen. Alles Fett aber soll er von ihm wegnehmen, wie das Fett von dem Friedensopfer weggenommen wird, und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen zum lieblichen Geruch für den Herrn. So soll der Priester für ihn Sühnung erwirken und es wird ihm vergeben werden. Und dann noch weiter, will er aber ein Schaf zum Sündopfer bringen, dann soll er das und das und das und das tun. Wir sehen sehr detailliert diese Anweisung. Und dann in Vers 35, und so soll der Priester für ihn Sühnung erwirken wegen seiner Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden. Also steht da ja so eindeutig, wirklich, ne? Es wird ihm vergeben werden. Und dann habe ich mich aber immer gefragt, aber was ist mit Hebräer Kapitel 10? Hebräer Kapitel 10, ich lese mal ab Vers 1. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Ja, wie, was denn jetzt? In 3. Mose steht, tu das alles, so wird dir vergeben werden. Und hier steht, unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Wenn wir mal in 3. Mose ganz genau schauen, da steht eben nicht, dass die Opfer, das Blut von den Opfern die Sünden wegnimmt, sondern wenn die Leute all das tun, was Gott angeordnet hat, diesen Prozess, ne, du sollst es eben opfern und all das, wenn sie das tun, dann wird ihm vergeben werden, so heißt es da. Ja, aber wer vergibt? Gott. Gott vergibt ihm dann, wenn er all das tut. Da steht aber nicht, dass das Blut eben die Sünden hinwegnimmt, sondern Gott vergibt ihm, wenn jemand diese Anordnung befolgt. Dann vergibt Gott ihm. Und also die Menschen mussten damals das tun, was Gott angeordnet hat, um von Gott Sündenvergebung zu erlangen. Warum? Weil sie glauben, dass er es tun wird. Also auch hier im Alten Bund ist auch der Glaube entscheidend. Und das haben wir auch gesehen in der Bibelstunde, für die, die dabei waren, als wir über Glaube gesprochen haben. Wir haben gesehen, auch Abraham wurde durch Glauben gerechtfertigt und auch ein David. Abraham war ja sogar vor dem Gesetz, aber David war mitten im Gesetz. Er war mitten in dieser Zeit, wo das Gesetz gehalten werden musste. Und aber auch ein David wurde durch Glauben gerechtfertigt. Das heißt, die Leute haben Vergebung der Sünden bekommen, weil sie das getan haben, was Gott angeordnet hat, aus Glauben, weil sie Gott geglaubt haben, okay, Gott will, dass ich das tue, dann wird er mir vergeben, also tue ich das. Und dann hat Gott ihnen halt vergeben. Aber dieses Blut von den Stieren und Böcken an sich hat die Sünden nicht hinweggenommen. Und dennoch mussten eben die Opfer gebracht werden, um Sündenvergebung zu erlangen. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal David schauen. Er hat ja Ehebruch begangen mit Bathseba. Kennen wir diese Geschichte? Und Nathan, der Prophet Nathan, überführt ihn ja. Und David, er sieht es ein. Er erkennt es, er bekennt es. Und was ist? Gott vergibt ihm. Jetzt ist die Frage, musste David jetzt kein Opfer mehr bringen? Weil Gott hat ihm ja vergeben. Doch, ich glaube doch. Er musste ein Opfer bringen. Denn er lebte in der Zeit, wo das angeordnet war. Und gerade weil er Gott glaubt, wird er das auch getan haben. Da bin ich überzeugt von. Weil er erkannt hat diese Sünde, die er vorher nicht erkannt hat, aber dann hat er sie erkannt. Und er bekennt es und Gott vergibt, ja. Aber er musste dennoch ein Opfer bringen. Und das bin ich überzeugt von, er hat es getan, weil er Gott geglaubt hat. Die Frage ist, was wäre, wenn er jetzt kein Opfer gebracht hätte? Hätte Gott ihm dann vergeben, wirklich? Weil das hängt halt zusammen, dieser Glaube an Gott. Ich glaube ihm, ich gehorche ihm auch seinen Anordnungen. Wenn er will, dass ich ein Opfer bringe, dann tue ich das. Und deswegen, Gott hatte die Vergebung der Sünden an die Opfer gebunden. Aber Gott ist nicht an die Opfer gebunden, um vergeben zu können. Versteht ihr das? Ich sage es nochmal, das ist... Wenn man das versteht. Gott hatte die Vergebung der Sünden an die Opfer gebunden. Also wenn jemand Vergebung der Sünden haben wollte, dann hat er halt angeordnet, dann musst du das Opfer bringen. Aber Gott ist nicht an die Opfer gebunden, um vergeben zu können. Es ist ja nicht so, jemand hat jetzt nicht konnte nicht das Opfer bringen, jetzt bin ich nicht in der Lage zu vergeben. Nein, Gott kann ihn ja trotzdem vergeben. Also er ist nicht an die Opfer gebunden. Aber er hat grundsätzlich hat er das eingeführt, hat er gesagt, ich will, dass ihr dieses Opfer bringt. Das heißt, einfach als Beispiel, wenn jetzt jemand weit weg von Jerusalem wohnte und er hat eben eingesehen, ich habe da eine Sünde begangen und ich will Gott jetzt dieses Opfer bringen, weil Gott es angeordnet hat, und jetzt kommt er auf dem Weg nach Jerusalem um. Kann Gott ihm jetzt eben nicht vergeben, weil er jetzt dieses Opfer nicht geschafft hat zu bringen? Nein, Gott ist da nicht an dieses Opfer gebunden, weil er sieht ja, dass dieser Mensch das wollte, dass er es ernst meint, dass er wirklich seine Sünde bekannt und bereut hat. Ne? Aber der Mensch war trotzdem in der Verantwortung, es zu tun. Oder in diesem Fall die Absicht haben, es zu tun. Er ist halt auf dem Weg nach Jerusalem umgekommen. Ne? So, es spielt beides zusammen. Jesus Christus hat die Opfer erfüllt. Und in ihm kam das eine wirkliche, wahre Opfer, das wirklich Sünden hinwegnehmen kann. Das wirklich Sünden hinwegnehmen kann. So heißt es nämlich in diesem Text von Hebräer 10 weiter, wo wir gelesen haben, unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Heißt es, darum spricht er, Jesus, bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast ja auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir ja geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber, Jesus, hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden gebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt und erwartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben, sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Also wir sehen, das einzige Opfer, das wirklich Sünden hinwegnehmen kann, war das Opfer, das Jesus gebracht hat. Und das hat wirklich Sünden weggenommen. Nicht so wie das die Opfer damals. Den Leuten wurde vergeben, ja, weil sie die Opfer gebracht haben, aber nicht, dass die Opfer an sich die Sünden weggenommen hat. Das konnte nur das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Das konnte wirklich Sünden hinwegnehmen. Und Gott konnte den Menschen aus dem Alten Testament, die eben im Glauben diese Opfer gebracht haben, die Gott angeordnet hatte, konnte Gott im Voraus vergeben, nämlich im Hinblick auf das eine wahre Opfer, das gebracht werden sollte durch Jesus. Da hat Gott den Menschen damals schon aufgrund dessen, im Hinblick auf das Opfer, das Jesus bringt, hat er ihnen vergeben. Das lesen wir in Römer 3, wo es heißt, ihn, also Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also wir lesen, das, was die zuvor geschehen waren, vor dem Opfer von Jesus, da hat Gott die ungestraft gelassen und er hat Zurückhaltung geübt im Hinblick, weil er wusste, das Opfer wird einmal gebracht werden. Also für die, die auch damals im Glauben gelebt haben und dann eben im Glauben auch damals, wie es angeordnet war, die Opfer gebracht haben, da hat Gott ihnen vergeben können, weil er schon gesehen hat, auch für diese Sünden fließt nicht jetzt dieses Blut, sondern wird einmal das Opfer geschehen. Und deswegen konnte Gott ungestraft lassen, konnte Zurückhaltung üben. Und deswegen ist es auch kein Widerspruch, wenn es jetzt heißt, wir sollen uns taufen lassen zur Vergebung der Sünden. Das ist eigentlich wie bei den Opfern im Alten Testament. Ne? Also kommt die Vergebung der Sünden einfach durch das Wasser, dass wir uns taufen lassen? Also einfach dadurch? Nein. Gott ist es, der vergibt. Und zwar aufgrund des einen wahren Opfers. Genauso wie er es ja auch bei denen im Alten Testament gemacht hat. Er hat ihn nicht vergeben, weil das Blut von Böcken und Stieren geflossen ist, sondern im Hinblick auf das eine wahre Opfer. Und auch so ist es jetzt auch. Gott vergibt uns nicht, weil wir uns nass machen lassen, sondern Gott vergibt aufgrund von dem Opfer, was Jesus gebracht hat, aber weil wir dann das tun, was Gott angeordnet hat, damit uns vergeben werden soll. Ja? Also das Blut von Jesus ist ja geflossen. Es ist ja geflossen, aber es wird nicht allen zuteil. Es ist ja nicht so, dass dann werden wir bei Allversöhnung, dass alle gerettet werden, weil das Blut ist ja geflossen. Aber dieses geflossene Blut wird nicht allen zuteil. heute nicht und auch im Alten Testament nicht, sondern nur denen, die es im Glauben in Anspruch nehmen. Ne? So wie wenn jemand das im Glauben in Anspruch nimmt, dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, dann wird es ihm auch zuteil. Aber er nimmt es so, er muss es so im Glauben in Anspruch nehmen, wie Gott es angeordnet hat. Im Alten Testament waren es die Opfer. Heute sagt Gott, lass dich taufen zur Vergebung der Sünden. Und weil du das im Glauben tust, dich taufen lassen, so wird dir vergeben werden. Nochmal, nicht das Wasser an sich, sondern weil du das tust, was Gott eben festgelegt hat, wie er dir vergeben will. Wie du diesen Anteil an Jesu Blut bekommst. Weil du das im Glauben tust, die Taufe, wird Gott dir vergeben. So heißt es nämlich in Kolosser. In Kolosser 2. In ihm, in Christus, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihr, also in der Taufe, seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also wir sind eben hier mit Christus gestorben, auferstanden, alles in der Taufe. Wie? Durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Nicht einfach, weil die Handlung vollzogen wurde, sondern durch den Glauben, weil wir Gott glauben, dass er die Kraft hat, uns zu vergeben, uns unser Leben zu verändern, ein neues Leben zu geben, uns aufzuerwecken, weil wir Glauben haben an diese Kraftwirkung Gottes. Deswegen geschieht das dann. Ja, soweit die Opfer im dritten Buch Mose, die uns hinweisen auf das eine wahre Opfer, das wirklich Sünden hinwegnehmen kann. Und eine Sache, die das dritte Buch Mose auch noch ganz deutlich macht, ist die Heiligkeit Gottes. Immer wieder heißt es im dritten Buch Mose, ich bin der Herr, ich bin heilig. Und wir wissen ja, heilig bedeutet eben ganz anders, abgesondert. Gott ist heilig, er ist ganz anders als alles andere. Er ist ganz anders als diese Welt, ganz anders als die Schöpfung, die er gemacht hat. Er ist davon ganz zu unterscheiden. Ne? Das bedeutet ja heilig. Gott ist heilig. Und so, dass er das sagt, ich bin der Herr, ich bin heilig, so begründet Gott auch die Gebote, die er gibt. Er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ihr sollt anders sein. Ihr sollt euch von dem Rest der Welt unterscheiden. Und wenn wir mal diesen roten Faden anschauen, Israel war versklavt in Ägypten und Gott hat sie erlöst. Er hat sie befreit, er hat sie gerettet. Er führte sie zum Sinai und dort am Sinai schließt er einen Bund mit ihnen. Er gibt ihnen eben die Gebote. Und sie sollen jetzt sein Volk sein. Sie sollen jetzt heilig sein, sich von der Welt unterscheiden, für Gott leben und ihm zur Verfügung stehen. Sie sollten ein königliches Priestertum sein. Auch die Israeliten, zu denen hat Gott das schon gesagt. Ihr sollt mir ein königliches Priestertum sein. Und für die Apostel war es ganz klar, dass das genauso jetzt auch auf uns, auf die Gemeinde zutrifft. Gott hat uns erlöst, befreit, gerettet. Und er hat einen Bund mit uns geschlossen, uns Gebote gegeben. Und wir sollen jetzt sein Volk sein. Bestehend aus allen Völkern der Welt. Ein Volk. Ein Volk Gottes. Und auch wir sollen ein königliches Priestertum sein. Und deswegen zitiert zum Beispiel Petrus jetzt auch 3. Mose. Das war für ihn ganz klar. 3. Mose, weil Gott uns genauso befreit und gerettet hat. Deswegen war ihm klar, dass er jetzt einfach genau das zitiert, 1. Petrus 1. Da sagt er, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, 3. Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das war für ihn ganz klar, dass die Parallele da ist und dass das jetzt für uns genauso gilt. Weil Gott uns ja genauso, also die eigentliche Rettung, die Israeliten wurden nur gerettet aus einer, ich sag mal, menschlichen Bedrohung. Ne? Also sie waren halt versklavt. Aber das Eigentliche, was das ja abbildet, das haben wir schon oft erwähnt, das Eigentliche, was ja stattfinden sollte, ist eben unsere Befreiung durch Christus aus der Sklaverei, der Sünde, des Todes und des Teufels. Und wenn das schon bei dem Schatten, bei dem Abbild der Fall war, dass jetzt, weil Gott sie errettet hat, sie jetzt für ihn da sein sollten und heilig sein sollten, weil Gott heilig ist, sich von dem Rest der Welt unterscheiden sollten, wie viel mehr bei dem Eigentlichen, bei dem Wahren, bei der wahren Errettung, dass Gott uns errettet hat, damit wir sein Volk sind und ihm gehören und für ihn da sind und jetzt ein heiliges Volk sind, das sich von der Welt unterscheidet. Wie viel mehr? Wir sollen heilig sein. Wir sollen uns von der Welt unterscheiden und uns ihr nicht anpassen. Und so gibt uns das 3. Buch Mose eben diese Prinzipien an die Hand, von denen wir lernen können. So wie hier an dieser Stelle. Und so lasst uns auf den schauen, der das eine wahre Opfer gebracht hat, den die Opfer aus dem 3. Buch Mose vorgeschattet haben. Lasst uns auf seine Gebote achten. Denn wir sind ein heiliges Volk. Wir sollen heilig sein. Denn wir haben einen heiligen Gott. Amen. Amen.